D-Radio Wissen 100.
Reden hilft ja nicht bei Katzen. Ich hab's versucht. Bringt einfach nichts. Keine Chance. Völlig uneinsichtig, das Vieh. Selbst zusätzliches Futter hat nichts gebracht. Gar nichts. Er mauzt. Ständig. Jede Nacht. Einfach so. Er will Liebe, will Aufmerksamkeit. Mitten in der Nacht. Und wir? Wir wollen schlafen. Die Tür zu- und aussperren hilft auch nichts. Das Tier hat ein ziemlich lautes Organ. Wir haben echt alles versucht. Und weil es da keine gütliche Einigung gibt, wünschte ich, wir könnten die Katze einfach verklagen. Nächtliche Ruhestörung oder so. Und ein strenger Richter könnte den dicken alten Kater überzeugen, hey, so geht es aber nicht. Reiß dich am Riemen, nicht mehr so. Das war mal anders. Es gab Zeiten, da wurden Tiere vor Gericht gezerrt wegen ihrer Vergehen. Hunde, Schweine, Elefanten, sogar Maikäfer. Volk gegen Vieh gewissermaßen. Vera Pache über skurrile Prozesse gegen Tiere und über den Wandel in der Beziehung von Mensch zu Tier.
Es ist das Jahr 1916. Der Zirkus Sparks Famous World gastiert in Kingsport, Tennessee. Seine Sensation ist eine 5 Tonnen schwere Elefantendame. Mary. Der Zirkus braucht jemanden, der bei den Elefanten aushilft. Und so kommt es, dass Walter Red Eldridge, der eigentlich Hotelboy ist, beim Zirkus anheuert. Zunächst sieht es so aus, als habe Red Eldridge ein Händchen für die Dickhäuter. An seinem dritten Arbeitstag machen die Elefanten eine Parade durch die Stadt. Der neue Trainer thront stolz auf Marys Rücken. Alles läuft gut, bis Mary etwas am Straßenrand entdeckt. Vielleicht den Rest einer leuchtenden Wassermelone und ihren Rüssel danach ausstreckt. Red Eldridge weist Mary mit einem Stock zurecht und versetzt ihr einen Hieb auf die Seite. Was daraufhin passiert, ist nicht im Detail überliefert. Sicher ist, Mary wird wütend. Vielleicht bäumt sie sich auf. Vielleicht packt sie den neuen Trainer mit dem Rüssel und schleudert ihn zu Boden. Fakt ist, Red Eldridge stirbt. Das Problem, es ist nicht das erste Mal, dass Mary einen Menschen tötet. Der Vorfall wird zum Skandal, zu dem die örtliche Presse ihren Teil beiträgt.
Mary, der Killer-Elefant, tötet den Elefanten.
Charlie Sparks, der Zirkusdirektor, fürchtet den Ruin. Also fasst er einen Beschluss. Er lässt Mary mit einem Zug in die nahegelegene Stadt Irvine bringen. Dort warten schon eine große Menschenmenge und ein Kran. Es soll Marys letztes großes Spektakel werden. Ein Eisenbahnarbeiter legt ihr eine schwere Kette um den Hals. Dann zieht der Kran sie in die Höhe. Marys Leben endet. 3 Meter über dem Boden bei einer öffentlichen Hinrichtung.
Ich kenne die Geschichte, genau. Es ist sehr grausam.
Das ist Aline Steinbrecher, Historikerin an der Uni Konstanz, spezialisiert auf Tiere und Tier-Mensch-Beziehungen der Geschichte.
Die Realität ist aber, glaube ich, die, dass sozusagen Bestrafung an Tieren Alltag ist von Tieren in ganz, ganz vielen Lebenswelten. Auch heute noch, dass das so öffentlich gemacht wird, so ein öffentlicher Schauprozess, das erstaunt mich. Und das ist wirklich eine sehr späte Form eines solchen öffentlichen Schauprozesses. Und das erinnert natürlich mich als Historikerin an die vormodernen Fälle.
Die traurige Geschichte der Elefantendame Mary gibt es in zahlreichen Versionen im Netz. Warum kommt der Zirkusdirektor überhaupt auf die Idee, einen 5 Tonnen schweren Elefanten öffentlich zu hängen? Mal heißt es, kein Gewehr habe Mary töten können. Und möglicherweise spielte auch das Spektakel eine Rolle. Schließlich geht es ja um einen Zirkus. Für die Zeit, also 1916, ist so ein Schauprozess jedenfalls eher ein Einzelfall. Ein paar hundert Jahre vorher, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, gab es Fälle, in denen Tiere offiziell von einem Gericht verurteilt wurden.
1582 ist das, da soll ein Schwein ein Kind getötet haben. Und dieses Schwein ist dann als abscheuliches Beispiel, wie es in der Quelle heißt, hingerichtet worden. Und das Schwein hat eine Todesstrafe erlitten wie ein Mensch, der getötet hätte.
Mensch und Tier. Die gleiche Bestrafung für das gleiche Vergehen.
Beispiele, die mir sehr gut gefallen, weil sie aus unserer heutigen Sicht vielleicht noch kurioser scheinen, sind die Beispiele vom 15. Jahrhundert. Da ist Lausanne dafür bekannt. Da werden Maikäfer mehrmals persönlich vor Gericht zitiert. Und zwar geht ein amtlicher Bote zu diesen Maikäfern hin und fordert sie auf, vor Gericht zu erscheinen. In diese Gerichtsverhandlung findet dann statt.
Selbstverständlich ohne Maikäfer.
Und in dieser Gerichtsverhandlung wird dann eine Bulle verlesen. Und Inhalt dieser Bulle ist, dass die Maikäfer Landesverweis bekommen, weil sie das Land beschädigt haben. Das war eine Viehplage. Diese Insekten haben zu viel weggefressen. Und als Strafe dafür bekamen sie den Landesverweis.
Mein erster Gedanke, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Mein zweiter Gedanke, klingt nach dem Motto, Hauptsache, irgendwen öffentlich für das Übel verantwortlich machen, damit die Sache abgehakt ist. Aline Steinbrecher, die Historikerin, geht einen Schritt weiter. Sie schaut vor allem auf die Tiere und auf den Fakt, dass Richter sie auffordern, vor Gericht zu erscheinen. Die Käfer werden dadurch ernst genommen. Sie werden zu Schuldigen, zu Lebewesen, die Verantwortung tragen.
Und zwar nicht zu Objekten, sondern eben zu Rechtssubjekten, die bestraft wurden, denen ein Verfahren gemacht wurde mit den normalen prozessualen Formen, wie wir es auch an Menschen kennen.
Elefantendame Mary, das Schwein, das sein Kind getötet hat, die Maikäfer. Diese Tiere wurden für Verbrechen genauso bestraft, wie auch Menschen dafür bestraft worden wären. Ihre Halter, der Zirkusdirektor und der Schweinebesitzer, kamen ungestraft davon. Heute wäre das anders.
Nur Personen können ja Träger von Rechten und Pflichten sein. Ja, wie soll ich das bei einem Tier machen? Das Tier kann ja keine Verantwortung für sein eigenes Handeln in dem Sinne übernehmen, dass es sagt, oh Mann, heute klaue ich mal was. Ne? Sowas gibt es in der Vorstellungswelt eines Tieres logischerweise ja nicht. Nicht in dem klassischen Sinne, wie es halt bei uns abläuft. Und von daher wird natürlich das Tier als solches nicht bestraft. Es muss jetzt 3 Tage ins Gefängnis.
Die da lacht, ist Martina Schlosser, Rechtsanwältin in Köln. Sie beschäftigt sich viel mit Tierrecht, Rechtsbeziehungen zwischen Menschen und Tieren. Sie kümmert sich zum Beispiel um Fälle, wenn jemand ein Tier gekauft hat und der Meinung ist, übers Ohr gehauen worden zu sein. Oder Paare, die sich trennen und entscheiden müssen, was passiert denn jetzt mit dem gemeinsamen Hund? Und natürlich alle möglichen Versionen von Hund beißt Mensch oder Hund beißt Hund.
Wir hatten einen Fall, da ist der Mann mit seinem Hund ganz normal angeleint Gassi gegangen.
Ein kleiner Rauhaardackel. Es ist Abend und plötzlich...
Dann kam ein anderer Hund von hinten angerannt.
Ein Schäferhundmischling. Er ist dem Dackelbesitzer schon vorher aufgefallen, weil er ohne Leine im Park herumläuft.
Und hat den totgebissen. Also nicht den Mann, sondern den Hund. Ja, und der hat keine Chance.
Der Dackel ist nicht sofort tot, sondern schwer am Unterleib verletzt. Wird in eine Tierklinik gebracht, kann aber nicht mehr gerettet werden. Martina Schlosser hat in diesem Fall den Besitzer vom Dackel vor Gericht vertreten.
Natürlich haben wir gewonnen. Er hat sich dann einen anderen Hund angeschafft und der musste natürlich auch wieder ausgebildet werden.
Das bedeutet, der Besitzer des Tieres, das zugebissen hat, muss zahlen. Die Tierarztrechnung für den Dackel, die Anschaffungen, auch die Ausbildung des neuen Hundes. Und der Schäferhundmischling? Der wurde indirekt bestraft, mit einer Leinen- und Maulkorbpflicht.
Das ist natürlich auf ein Fehlverhalten des Halters zurückzuführen. Ja? Es ist halt ein Tier und jedes Tier reagiert manchmal für Menschen nicht nachvollziehbar, sage ich mal. Ja? Und es mag auch durchaus sein, dass für den Menschen dieser Biss jetzt gar nicht nachvollziehbar war. Ja, aber in der Kommunikation zwischen den Tieren war das eigentlich die logische Folge. Ja? Deswegen, warum sollte ich einen Hund dafür bestrafen, dass er was getan hat, was vollkommen für ihn legitim war? Dass es hier nicht gewollt ist in unserem Zusammenleben, das ist ja wieder eine andere Geschichte.
Also wir müssen uns diese räumliche und damit auch emotionale und soziale Dichte von Menschen und Tieren vergegenwärtigen, weil das sehr wichtig ist für letztlich auch, warum Tiere vor Gericht geraten.
So unterschiedlich und absurd die verschiedenen Geschichten auch sind, sei es der Zirkuselefant Mary, das Schwein, das sein Kind tötet, oder der Schäferhundmischling, der den Dackel totbeißt, letztlich geht es in allen Geschichten darum, dass Menschen und Tiere zusammenleben. Das funktioniert deswegen, weil wir Menschen die Tiere domestiziert haben. Heute ist ganz klar, dass wir damit auch die Verantwortung für unsere Tiere übernehmen. Vor ein paar hundert Jahren war das anders. Aline Steinbrecher erzählt mir eine Geschichte, die sich 1668 in Wien ereignet hat.
Und dort hat ein Hund einen Trommelspieler in den Fuß gebissen. Und das Opfer verklagt dann den Hundebesitzer und den Hund.
Aber der Hundebesitzer, der wird freigesprochen.
Interessant ist hier nun, dass der Mensch freigesprochen wird, weil er nicht dabei war, als der Hund biss. Der Hund aber bis an sein Lebensende ans Narrenkettelein, wie das dort heißt, gelegt wird.
Der Hund wird bestraft wie ein Mensch. Nicht wie ein voll zurechnungsfähiger Mensch, sondern mit damaligen Worten wie ein Narr, ein Wahnsinniger.
Und er wird also nicht hingerichtet, sondern ist in einem eisernen Gefängnis öffentlich sichtbar, in einem kleinen Gefängnis, in dem sonst auch Wahnsinnige ausgestellt werden als Mahnmal.
Der Hund ist nicht nur verantwortlich für seine Tat, er bekommt auch dasselbe Strafmaß wie ein Mensch. Genau wie das Schwein oder die Maikäfer.
Die Idee dahinter gefällt mir natürlich außerordentlich gut, weil darin eine Gleichstellung von Menschen und Tieren sich widerspiegelt.
Das ist Antoine Götschel, Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in Zürich, spezialisiert auf Tierschutzrecht.
Der Zusammenhang ist allerdings ein recht tierunfreundlicher, weil es dann darum ging, bei solchen Tierprozessen Hunde, die Menschen gebissen haben, zum Tode zu verurteilen und zu ertränken oder Ratten, nicht einfach zu bekämpfen, sondern auch für deren schädigendes Verhalten für schuldig zu erklären. Und das ist die Kehrseite dieser Prozesse.
Antoine Götschel ist nicht einfach nur Anwalt, sondern er hat auch eine Stiftung, Global Animal Law. Und diese Stiftung will sich weltweit für bessere Tierschutzrechte einsetzen. Dazu gehört dann auch die Idee, dass es Anwälte gibt, die diese Rechte im Sinne der Tiere einklagen können. Vor ein paar Jahren gab es so einen Abend im Kanton Zürich. Und Antoine Götschel war 3 Jahre lang offizieller Anwalt, wenn zum Beispiel Fälle von Tierquälerei aufgeflogen sind.
Es ging um die Rückerziehung eines Polo-Pferdes namens Carioca.
Antoine Götschel erzählt von einem Fall, in dem er sich für ein Pony vor Gericht eingesetzt hat. Carioca ist ursprünglich mal zum Polospielen auf Stop and Go trainiert worden.
Und die Pferdehalter gaben dieses Pferd diesem erfahrenen Reitlehrer und Tierarzt, damit das Pferd für Sonntagsspaziergänge auch gebraucht werden kann, und mussten ihm dann gewisse Verhaltensweisen abtrainieren.
Für Polo ist Carioca inzwischen zu alt. Der Reitlehrer sagt den 2 Pferdepflegerinnen, dass sie dem Pferd Gurte anlegen sollen.
Das sind bestimmte Zügel, die dem Pferd verunmöglichen, eine eigentlich ursprüngliche Haltung einzunehmen. Der Kopf des Pferdes wurde immer unten angebunden und das Pferd wurde so immobilisiert. Weil es Lederriemen sind, schaut es nicht so brutal aus. Man hat aber damals schon gewusst, dass diese Erziehungspraxis dazu dient, eigentlich ein Pferd zu erniedrigen im Rahmen der Umerziehung. Als sich das Pferd dagegen geweigert hat, hat er, wie aus den Akten zu entnehmen ist, angeordnet, diese Gurten noch enger anzuziehen.
Das Pferd bäumt sich auf. Einmal, ein zweites Mal.
Und beim dritten Mal hat sich es aufgebäumt und fiel auf den Rücken.
Carioca bricht sich dabei den Schädel und muss schließlich eingeschläfert werden. Dieser Fall landet vor Gericht.
Durch diesen Umstand, dass auch noch Zeuginnen da waren, die den Ablauf bestätigen konnten, flog diese ganze Geschichte auf. Und da hatte ich von Anfang an als Rechtsanwalt für Tierschutz in Strafsachen Akteneinsicht.
Der Fall liegt inzwischen ein paar Jahre zurück. Am Ende urteilte das Gericht zugunsten des Tieres. Der Reitlehrer, der obendrein auch noch Tierarzt ist, wird zu einer hohen Geldstrafe verdonnert. Das Beispiel von Pony Carioca zeigt, wie grausam wir Menschen manchmal mit Tieren umgehen, wie wir sie quälen, misshandeln oder sogar töten. In diesem Fall ist es der Reitlehrer und Tierarzt, der die Gurte immer enger schnallen lässt und der nicht die Zeichen des Pferdes erkennt oder nicht erkennen will. Und das, obwohl er derjenige ist, der verantwortlich ist für die Gesundheit und für das Wohl des Pferdes.
Beim Tierschutzrecht haben wir diese Unstimmigkeit darin, dass die meisten Tierquälereien, Tierschutzwidrigkeiten von den Leuten begangen werden, die die Verantwortung für die Tiere haben. Die Hundehalter selber vernachlässigen ihre Hunde, gehen nicht spazieren, geben falsches Futter oder gehen nicht zum Tierarzt und so weiter. Und wer spricht dann für die Tiere?
Tiere töten Menschen, Menschen töten Tiere, Tiere töten Tiere. So absurd es auch klingt, aber gelegentlich enden solche Fälle im Gerichtssaal. Bis 1990 galten Tiere im Grundgesetz als Sachen. Heute gibt es die drei Kategorien: Menschen, Tiere und Sachen. Allerdings heißt es, Tiere sind wie Sachen zu behandeln. Antoine Goetschel geht mit seinen Forderungen weiter. Er findet, Tiere müssten gesetzlich besser geschützt werden. Vor den Menschen. Das kann das Pony sein, das zu Tode gequält wird. Das können die Hühner sein, die ein Landwirt systematisch schlecht hält. Oder auch der gefährliche Hund, der möglicherweise nur deswegen aggressiv ist, weil sein Halter die Bedürfnisse des Hundes nicht versteht. Beispiele gibt es unendlich viele. Ich frage Antoine Goetschel, warum er eigentlich so sehr an Tieren und deren Rechten interessiert ist.
Mich interessieren sie als größte Minderheit zahlenmäßig in unserer Gesellschaft. Sie werden schlecht vom Recht erfasst und da finde ich, da kann ich mich einbringen.
Tiere als größte Minderheit in unserer Gesellschaft? Ein Gedanke, der weit über unseren aktuellen Umgang mit Tieren hinausgeht. Gleichzeitig stellt sich die Frage, soll das wirklich für alle Tiere gelten? Für die Mücke bis hin zum Elefanten? Fest steht, unsere Beziehung zu Tieren hat sich seit dem Mittelalter stark verändert. Wann und warum ist das passiert?
Im 18. Jahrhundert wird der Vernunftsdiskurs so wichtig. Im Zuge dieser Aufklärungsgedanken ist einfach die Vernunft und das vernünftige Tun zentral.
Jetzt sei doch mal vernünftig. Diesen Satz habe ich schon zigmal gesagt, ohne an die philosophische Aufklärung zu denken, die eigentlich dahinter steckt.
Speziell Vernunft hat eben der Mensch. Das heißt, er kann diese Abstraktionsleistungen erbringen und sich Meinungen bilden, sich selbst zum Thema machen, Reflexion, ne, diese Dinge.
Das sagt Rita Molzberger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bildungsphilosophie an der Uni Köln.
Es ist schon so, dass im Neuhumanismus mit Immanuel Kant dann besonders der Vernunft sehr viel zugetraut wurde, nämlich dass wir als Menschen, als Vernünftige eine bessere Welt schaffen können.
Und hinzu kommt die Industrialisierung. Maschinen ersetzen Menschen und Tiere, die Menschen ziehen vom Land in die Stadt.
Die essbaren Tiere kommen immer weiter vom Menschen in der Stadt weg, sie kommen aufs Land. Die Stadt wird in diesem Sinne tierlos gemacht. Die Leerstelle der Tiere wird dann aber besetzt durch die zahlreichen Haustiere, die immer wichtiger werden. Und diese Haustiere, die nicht gegessen werden.
Und die Philosophin Rita Molzberger kennt noch einen Aspekt, der in diese Zeit fällt. Wir fangen nämlich an, alle möglichen Dinge zu ordnen und zu klassifizieren.
Das ist ein Mensch und im Unterschied dazu das Tier oder meinetwegen auch die Pflanze, meistens Mensch-Tier. Und da gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, anhand derer unterschieden wird. Die Vernunft ist einer davon. Aber das kennen wir jetzt auch noch, dass man versucht, so das eine Ding zu finden, das den Mensch vom Tier unterscheidet. Dass man sagt, ja, wir haben vielleicht ganz viel gemeinsam, aber Menschen haben Humor. Aber Menschen haben als einzige Religion. Und da zählt die Vernunft eben neben anderen dazu, dass man sagt, Tiere, ja, wir teilen viel mit ihnen, aber die sind nicht auf die Weise vernünftig, wie wir es sind.
Genau, und diese Unterscheidung ist wirklich so ein Phänomen, was wir gegen Ende des 18. Jahrhunderts ganz stark haben, während wir das in der Zeit vorher, dieses ganz starke Verwobensein von Mensch und Tier im Alltag, in den alltäglichen Lebensumständen der Menschen, gerade auf dem Land, haben wir das Hinstreben zu dieser Trennung gar nicht.
Vor rund 250 Jahren haben wir angefangen, zwischen Mensch und Tier zu unterscheiden, in dem Maße, dass die Begriffe zu den Gegensätzen geworden sind, wie wir sie heute noch kennen. So richtig lange ist das eigentlich gar nicht her, wenn wir bedenken, wie viele Jahrtausende Menschen schon mit Tieren zusammenleben. Natürlich hat sich seitdem auch vieles verändert. Unser Verhältnis zu Haustieren zum Beispiel ist viel enger und emotionaler geworden. Mein Hund, den ich in meiner Handtasche mit mir rumtrage und für den ich frisch gekochtes Biofutter kaufe, meine geliebte Katze, die vielleicht sogar einen eigenen Instagram-Account hat. Und zu unseren Haustieren haben wir ein ganz anderes Verhältnis als zum Beispiel zu einer Ameise im Garten, zu einer Mücke, die gerade im Begriff ist, uns zu stechen, oder zum Schwein, das als Würstchen auf unserem Grill landet. Da sind wir dann doch um einiges weniger emotional. Wenn wir über unser Verhältnis zu Tieren sprechen, landen wir früher oder später bei den ganz großen Fragen. Sollen wir Tiere essen? Sollen Tiere mehr Rechte bekommen? Also zum Beispiel das Recht auf Freiheit, das Tierschützer für Menschenaffen fordern? Wer weiß, vielleicht blicken wir in 250 Jahren mit dem gleichen Kopfschütteln auf diese Diskussion zurück, wie wir es heute tun, wenn wir hören, dass ein Zirkusdirektor einen Elefanten hängen ließ, dass Richter Maikäfer vor Gericht bestellten und dass einem Schwein die Todesstrafe auferlegt wurde.
Schuldig, du Schwein. Vera Pache über Tiere vor Gericht.
D-Radio Wissen. 100.